Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt und ich spreche mit Expertinnen über die Welt des automatisierten Marketings, Customer Experience und Analytics, um folgende Leitfragen zu beantworten. Wie kannst du deine Marketingprozesse effizient automatisieren, um sowohl deine Ziele zu erreichen, als auch deine Kunden noch besser zu betreuen? Welche Trends gibt es im Bereich CRM oder Customer Experience? Gemeinsam mit unseren Gästen beleuchten wir erfolgreiche Projekte, die besten Tools und die wichtigsten Learnings, die du für deinen Erfolg nutzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Martin Trellmeier, CEO von Optilize. Herzlich willkommen.
Ja, sehr schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die Folge heute.
Ja, ich mich auch. Magst du erstmal dich kurz vorstellen, Martin? Du bist ja CEO von Optilize, hast schon vorher Dinge gemacht, bist auch sonst noch umtriebig in der ganzen Szene unterwegs. Was machst du so den ganzen Tag und vor allem natürlich, wer bist du?
Ja, sehr gerne. Du hast, ich glaube, den Kernpunkt schon gesagt. Martin, Gründer, Geschäftsführer von Optilize. Das Ganze jetzt seit fast 10 Jahren. Ich habe das Unternehmen mal meinem Uni-Kollegen Robert gegründet, der mittlerweile privat in die USA gezogen ist und als CEO heute hauptverantwortlich für das Unternehmen. Davor eher nicht Tech-Hintergrund gehabt, war in der Unternehmensberatung, in der Beteiligungsbranche und bin dann vor jetzt 10 Jahren nach Berlin gekommen. Habe damals ursprünglich bei Rocket Internet zusammen mit Robert und einem weiteren Kollegen angefangen. Damals noch B2C-Modell gegründet und auch eine andere Welt, dieses schnelle Rocket-Skalieren innerhalb eines Jahres, 5 Märkte, 50 Leute, aber nicht so viel Umsatz. Dementsprechend haben wir das Ganze nach einem Jahr quasi eingestellt und ich war dann zwischenzeitlich noch für ein halbes Jahr bei Auto1 als VP Finance, der erste professionelle Finance-Arbeiter und dann aber schnell gemerkt, dass mein Herz unternehmerisch tickt und habe dann mit Robert halt Optilize gegründet und bin deshalb lange in diesem Umfeld unterwegs und damals auch, was so B2B-Unternehmen anging, sehr früh im deutschen Markt gewesen. Wenn ich heute sehe, was es so an Konferenzen, an Events, an Meetups gibt und wie sich da gegenseitig unterstützt wird, da haben wir noch sehr viel ohne solche Dinge lernen müssen. In den USA war das damals schon ganz anders, aber da waren wir sehr früh unterwegs.
Jetzt habt ihr euch ja mit Optilize auf das Thema Direct Mail Automation spezialisiert. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, den Zuhörerinnen und Zuhörern, was ihr anbietet?
Gerne. Das war jetzt auch für uns, würde ich sagen, nicht straightforward. Also es ist nicht so, dass wir an Tag 1 gesagt haben, Briefwerbung, unbedingt das Thema automatisieren. Ja? Wir hatten einen leicht anderen Ansatz. Also ja, heute automatisieren wir physische Mailings, Briefe und Postkarten raus aus der Customer Journey für Unternehmen, meist mit einer Kundendatenbank ab 250.000 Datensätzen. Da muss man sprechen. Raus aus Marketing-Automation-Systemen wie Emasys SAP, Braze, Bloombridge, Salesforce Marketing Cloud etc. sind da in allen führenden Systemen integriert. Als wir anfingen, war unsere Idee noch leicht anders. Die initiale Idee hatte Robert damals während unserer Zeit bei Spaceways und wir wollten eine Buchungs- und Automatisierungsplattform für Offline-Marketing aufbauen. Also für verschiedenste Offline-Marketing-Kanäle, haben da sehr viel auch rund um das Thema Postwurfsendungen gearbeitet, also unadressiert in den Briefkasten und haben viel ausprobiert über 1,5-2 Jahre, haben aber gesehen, dass das Thema Offline sehr komplex war, wenn es darum ging, mit den Unternehmen die richtige Strategie aufzusetzen, weil es zu viele Interdependenzen zwischen den Kanälen gab. Haben dann angefangen, auch Briefwerbung zu versenden und sind vom Stuhl gefallen, wie gut das performte, auch bei Unternehmen, wo wir es jetzt nicht erwartet hätten und haben uns dann mehr und mehr darauf konzentriert, bis wir nach rund 1,5-2 Jahren gesagt haben, komm, 100% Fokus auf das Thema Automatisierung und jetzt sind wir seitdem 100% auch darauf fokussiert und wirklich auch im Bereich Bestandskundenmarketing. Wir reden ja heute auch über Marketing Automation, haben viel ausprobiert, auch rund um Neukundengewinnung, haben da aber keinen skalierbaren Ansatz für uns persönlich gefunden.
Okay, das heißt, wenn du sagst, kein skalierbarer Ansatz für Neukundengewinnung, dann reden wir davon, dass die physischen Mailings vor allem an die Bestandskunden gehen und Postwurfsendung geht ja dann quasi an alle Haushalte, also auch Nichtkunden quasi, das Thema eher nicht.
Genau, da würde ich aber noch hinzufügen, das war schon vorher klar, aber auch im Bereich adressierter Werbung kannst du ja auch Adressen zukaufen. Im B2B, ich werde bombardiert immer noch hier als Optilize in meinem Büro. Auch beim B2C gibt es das ja. Viele Katalogversender haben immer Adresskauf gemacht über verschiedenste Anbieter. Hier haben wir für uns keinen Ansatz gefunden, wo eine Technologie einen entsprechenden Mehrwert geboten hätte. Dementsprechend waren die Prozesse zu manuell für uns und wir haben uns auf Bestandskunden fokussiert.
Jetzt hast du ja gesagt, es macht Sinn für Unternehmen, so ungefähr ab 250.000 Kunden Datensätzen quasi, die im Marketing bearbeitet werden und logischerweise für Kunden, die halt auch den postalischen Weg gehen wollen, also im Sinne von Direct Mail. Ihr automatisiert, hast du auch gesagt, zu 100%. Was kaufe ich denn sozusagen mit euch ein? Also wenn ich mit euch zusammenarbeiten will, was bringt ihr mir für Vorteile, die ich vielleicht auf einem anderen Weg letztendlich nicht so habe?
Mit uns hat man die Möglichkeit, Direct Mail zu einem Bestandteil des Marketing-Mixes im CRM zu machen. Ja, und dreht sich ja alles um Marketing Automation. Wenn ich meine Organisation modern aufstelle, dann habe ich für gewöhnlich Marketing Automation System, in den meisten Fällen ein externes, über das ich meine digitalen Kanäle aussteuere und anfange oder daran arbeite, in Customer Journeys zu denken und in Automatisierung. Wie kann ich ROI getrieben und so günstig wie möglich den Kunden reaktivieren? Und dass das natürlich über digitale Kanäle, wenn ich ein Opt-in habe im E-Mail oder über die App, der viel günstiger geht, glaube Haken dran. Das ist uns allen klar. Gleichzeitig habe ich nicht die Möglichkeit, 100% aller meiner Kunden in der Datenbank anzusprechen. Und da kommt Direct Mail ins Spiel. Und da kommen dann auch wir ins Spiel. Denn viele Unternehmen nutzen ja auch Direct Mail heute schon, häufig über Einmalkampagnen, Reaktivierung. Das höchste der Gefühle ist meistens, dass Unternehmen bereits im Bereich Geburtstagsmailings unterwegs sind und halt zu Geburtstagen, ich glaube, das ist der offensichtlichste Case, sehr zielgerichtet Mailings versenden. Denn ich brauche kein Opt-in, es ist ein Opt-out-Kanal. Das heißt, wenn ich jetzt in Journeys denke, Erstkunden zu Zweitkunden konvertieren, Churn Prevention, Upsell, Cross-Sell zu automatisieren, dann kann ich Optilize hier in mein Marketing Automation System direkt mit einbinden und habe die Möglichkeit, auf alle Daten, die ich in diesem System bereits liegen habe und die dort verfügbar sind, zurückzugreifen und im Endeffekt genauso hyperpersonalisiert und datengetrieben unterwegs zu sein in diesem Kanal, wie ich das auch bei digitalen Kanälen sein kann. Das heißt, wenn ich eine Recommendation Engine im Einsatz habe und hier die Empfehlungsmarketing oder den Next Best Offer oder Ähnliches verwenden möchte. Wenn ich vielleicht separat noch eine PIM habe oder Ähnliches, wo dann die Bilder liegen, dann habe ich hier die Möglichkeit, genauso wie ich das in E-Mail-Marketing kann, dem Kunden auch individuelle Angebote zu machen, auch im Bereich Voucherhöhe, Voucherart, Prozent normaler Betrag etc. Also alles Möglichkeiten, die ich hier über die Integration von Optilize in mein Marketing-Automation-System bekomme, um datengetrieben und performanceorientiert unterwegs zu sein.
Jetzt hast du ja von Hyperpersonalisierung gesprochen. Das heißt, ich kann mir das letztendlich vorstellen, wie meine E-Mail, die ich ja wirklich sehr kundenindividuell gestalten kann. Das heißt, ich habe nicht mehr die Aufgabe, dass ich das typische Massenmailing habe. Ich suche dann irgendwie 50.000 Kunden raus, die letztendlich den gleichen Brief bekommen, sondern bei euch könnte jeder Brief quasi kundenindividuell sein mit den persönlichen relevanten Next Best Offers, die der Kunde letztendlich benötigt, oder?
Ja. Wir versuchen mit unseren Kunden sehr viel über das Thema Performance-Orientierung zu sprechen, wenn wir über diesen Kanal reden. Und zwei der sechs Hebel, über die wir regelmäßig sprechen, sind personagetriebenes Versenden und Hyperpersonalisierung. Das eine ist eine Vorstufe des anderen. Es ist nicht so, dass ich für jeden Use Case immer sagen würde und auch für jedes Unternehmen, hier musst du in die Hyperpersonalisierung gehen und das wird der Heilsbringer sein. Am Ende geht es darum zu sehen, was ist mein Use Case, was ist mein Produkt und bin ich da in dem Zusammenhang der Meinung, dass es etwas bringt, dass ich dem Kunden individuelle Angebote zuspiele, die auf seinen bisherigen Käufen basieren. Und dann kann ich, genauso wie du es gesagt hast, genauso denken wie in der E-Mail und kann hier auf die gleichen Daten zurückgreifen und 50.000 Personen bekommen am Ende 50.000 unterschiedliche Mailings mit unterschiedlichen Produktauswertungen.
Jetzt hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Das eine ist nämlich, dass ihr performanceorientiert seid. Das heißt, so sagen, wie in den digitalen Kanälen wirklich zu schauen, was bringt's denn eigentlich? Dann hast du gesagt, es macht Sinn, über Personas zu gehen oder in die Hyperpersonalisierung rein. Alles so schöne Buzzworte. Ich war gestern, war ich auf einer Diskussionsrunde bei einer Konferenz eingeladen, da haben wir auch über das Thema Hyperpersonalisierung gesprochen und gesagt, braucht kein Mensch, zu sagen.
Oh, wow, okay.
Ja. Das muss man so ein bisschen einordnen. Deswegen finde ich es so schön, dass es heute nochmal fällt. Deswegen braucht kein Mensch, weil wir gesagt haben, viele Unternehmen sollten überhaupt mal erstmal anfangen zu segmentieren Und dann sozusagen erstmal Richtung Personas zu gehen und dann können wir über Personalisierung sprechen, weil noch so viele Unternehmen nicht mit dabei sind. Das war so der Hintergrund.
Absolut. Also da bin ich aus der Erfahrung der letzten 10 Jahre, da würde ich 100% unterschreiben. Es ist kein Selbstzweck, Hyperpersonalisierung. Es ist nicht so, dass sich Hyperpersonalisierung, alles löst sich von alleine. Ja?
Das ist gerade schön gesagt. Und da würde ich nochmal einsteigen, weil das, glaube ich, für viele Kunden total spannend ist. Du hast gesagt, es macht erstmal Sinn, sich einen Use Case anzuschauen. Macht es eigentlich Sinn? Macht es Sinn, dass Kunden sozusagen nicht den einheitlichen Brief bekommen, sondern quasi einen individuelleren Brief bekommen und der dann vielleicht nochmal individuellere Produkte quasi beinhaltet? Weil am Ende des Tages ist das ja alles so ein bisschen mit Arbeit verbunden. Arbeit kostet quasi Zeit und Geld. Das heißt, ich stecke sozusagen Kosten rein und muss ja dann überlegen, wenn ich da mehr investiere, macht es denn dann auf der Return of Invest Seite auch wirklich Sinn? Also habe ich sozusagen durch diesen Mehraufwand, den ich habe, nachher auch eine höhere Conversion, sprich mehr Umsatz, ne?
Ja, absolut. Es gibt verschiedene Dinge, die man sich da anschauen muss. Und also Beispiel, erst zu Zweitkundenkonvertierung. Mir liegen begrenzt viele Informationen über diesen Kunden vor. Der hat ein Produkt gekauft. Es könnte auch ein reiner Zufall sein, dass er dieses Produkt gekauft hat, das für jemand anders gekauft hat oder was auch immer. Ja, die Anzahl der Daten, die da vorhanden sind, sehr begrenzt. Der Mehraufwand, den ich jetzt habe, um hier hyperpersonalisiert zu versenden, würde ich als begrenzt bezeichnen. Dementsprechend absolut, bevor man reingeht und sagt, ich muss jeden Case unbedingt hyperpersonalisiert aufsetzen, würde ich immer sagen, lass uns doch mal überlegen, was sind sonstige Hebel. Also es fängt ja damit an, dass ich überhaupt mal sehr zeitig nach dem Erstkauf und meistens innerhalb weniger Tage dem Kunden ein zweites Angebot schicke. Ja, das heißt, den Kunden sehr schnell zu einem Mehrfachkäufer und zu einem Fan mache. Das ist sehr viel relevanter, als es jetzt der Punkt Hyperpersonalisierung wäre. Genau wie eine einfache Segmentierung hier schon helfen kann, um zu sagen, okay, jetzt gehe ich hier in 2, 3, 4 Gruppen, weil ich habe folgende Produktgruppen. Das ist, was Nutzen und Aufwand angeht, wird das ein viel größerer Treiber sein, als zu sagen, okay, hier muss ich unbedingt schon in die Hyperpersonalisierung.
Stellt ihr dann nur die Technik zur Verfügung oder macht ihr auch genau solche Beratungsthemen mit dem Kunden gemeinsam?
Absolut. Wir sehen, dass Kunden hier entweder kommen sie aus dem Bereich, dass sie vorher noch nie Direct Mail versendet haben, dann ist das ein ganz neuer Kanal für sie. Oder sehr häufig kommen sie aus einem älteren Setup, wo sie einmal Mailings, häufig noch im Offset-Druck, wo auch keine Hyperpersonalisierung möglich war, kommen, sodass sie hier durch einen gewissen Transformationsprozess gehen müssen. Und hier müssen verschiedenste Bereiche zusammenarbeiten. Das eine ist, dass ich Daten brauche. Das heißt, ich muss mit den Leuten sprechen, die diese Systeme aufsetzen, die in Journeys denken, die mit uns darüber nachdenken, wo kommt denn jetzt Print hier sinnvollerweise rein? Erst die E-Mail schicken, dann die Push-Nachricht, dann whatever und dann irgendwann Direct Mail, wenn der Kunde wertig genug ist. Designer müssen mit an Bord sein, das jeweilige CRM-Team und. Und genau diese Beratung, diese Transformation und diese Prozesse sind bei uns im Onboarding-Prozess enthalten. Und wir haben dann mit den Kunden regelmäßige Joe Fixes, um genau auch dieses Cross-Wissen, das wir aus der Zusammenarbeit mit Kunden generieren, zu teilen, um darüber zu sprechen, es kann auch sein, dass ein Use Case nicht funktioniert. Okay, dann müssen wir diesen Use Case halt abschalten und müssen über andere Dinge nachdenken. Oder wir haben Ideen, was man Neues aufsetzen könnte. Ja. Aber ein Punkt, den ich noch hinzufügen möchte zu dem Hyperpersonalisierungsthema. Das eine ist, welche Daten habe ich zur Verfügung? Ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Thema. Das andere ist, und das zählt vor allem für viele Kunden aus dem Handel, was darf ich denn überhaupt verwenden und kann ich überhaupt eine Recommendation Engine im eigentlichen Sinne einsetzen? Weil zwei Punkte. Das eine ist, der Einkauf definiert eher, was für Produkte denn überhaupt abverkauft werden, weil vielleicht hat man auch irgendwelche Partnerschaften mit den jeweiligen Herstellern. Und das andere ist Warenverfügbarkeit. Was sind denn hier auch Items, wenn ich nicht über Online spreche, sondern über Filialen? Sind diese Dinge denn überhaupt in den Filialen vorhanden? Ich glaube, solche Punkte, wenn man als Marketer von außen, vor allem häufig als digitaler Marketer von außen kommt, darüber macht man sich gar nicht so die Gedanken. Denn online könnte ich ja heute eine E-Mail verschicken, klick drauf und dann ist das Item halt einfach nicht mehr verfügbar. Ja, in dem Fall geht aber vielleicht jemand in die Filiale und sagt, ja, guck mal, hier ist das auf meinem physischen Mailing. Wo ist denn das? Ja, also ich glaube, solche Dinge sollte man bei Datenverfügbarkeit immer im Hinterkopf behalten.
Das ist ein wichtiger Punkt, da würde ich auch mal gerne gleich drauf einsteigen, weil das eine ist natürlich, was du gesagt hast, wenn ich rein von den digitalen Kanäle komme, muss ich ein bisschen anders arbeiten, wenn ich da anfange, meine Mailings zu personalisieren. Da ich aber auch Kunden, wir arbeiten ja auch für viele Großkunden, die dann noch den Offset-Druck haben, weil sie halt immer so die Mindestauflage von 50.000 Kunden quasi mit drin haben, denke ich ja ganz anders, da gehe ich dann in Richtung Customer Journey rein, dann personalisiere ich das, das heißt, ich habe ja gar nicht mehr diese Mindestauflagen, sondern ich kann, wie du gesagt hast, sozusagen überlegen, welche Punkte in der Customer Journey kann ich statt digital eben über ein Mailing quasi angehen, das heißt, ich muss sozusagen auch nochmal die Customer Journey neu durchdenken. Da würde ich gleich drauf einsteigen. Ich würde nochmal ganz gerne einen Schritt nach ganz oben gehen sozusagen, nämlich zum Brief selber. Ja, erstmal die Frage, ihr macht ja auch performance-optimiertes Direct Mail. Ihr habt doch auf eurer Webseite ganz viele tolle Zahlen draufstehen. Natürlich, so ein haptisches Mailing ist besser. Seitdem ihr ungefähr auf dem Markt mindestens seit 10 Jahren noch immer wieder totgeschrieben. Also Mailing ist tot. Soll ja kein Mensch mehr hinten dran machen, weil alle wollen ja nur noch eigentlich E-Mail machen, weil E-Mail ist so schön günstig, kostet ja quasi nichts hinten dran sozusagen. So ein Mailing fängt ja so ab 50 Cent gefühlt irgendwie mindestens an. Du brauchst auch entsprechende Kunden für. Problem ist nur, viele Kunden stellen fest, naja, für Mailing brauche ich aber auch irgendwie Opt-in, habe ich nicht. Und wie du gesagt hast, der Mail-Kanal ist eigentlich der Opt-out-Kanal sozusagen. Und dann kann ich eher rangehen. Warum ist Mailing eigentlich noch nicht tot, beziehungsweise warum sieht man so unglaublich gute Zahlen, wenn man über Mailing geht, die du ja eben schon beschrieben hast, die man auch auf den Webseiten findet bei euch?
Also erstmal, warum funktioniert der Kanal so gut? Weil die physische Mailbox leerer ist als jemals zuvor. Insbesondere was so Rechnungen und Co. angeht, passiert ja nicht mehr viel. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die ich habe, ist da. Plus, wir nennen es auch den Kühlschrank-Effekt, die Personen nehmen dieses Mailing mit in die Wohnung. Und du überbrückst so einen gewissen Conversion-Gap. Das heißt, vielleicht konvertiert das nicht heute, so wie bei der E-Mail, wo du sagst, wenn nicht innerhalb von 2-3 Tagen ein Effekt da war, sondern das kommt auch noch nach 3-6 Wochen. Und teilweise kommt hier auch Cross-Channel-Marketing ins Spiel, weil auf der einen Seite ist es klar, du kannst Personen Direct-Mail senden, die bislang kein Opt-in haben. Du kannst aber auch sinnvoll Personen Direct-Mail senden, die einen E-Mail-Opt-in haben, aber nie darauf reagieren und nie konvertieren. Deswegen gucken wir uns eine Zahl an, welche dieser E-Mail-Opt-in-Kunden haben denn in den letzten 12 Monaten wirklich konvertiert, was gar nicht so hoch ist bei vielen Unternehmen. So, und dann kannst du halt Cross-Channel-Marketing betreiben und da sehen wir extrem positive Effekte. Ich war im Mai bei der OMR bei einer Masterclass auf der Bühne mit Fressnapf, die einen super Case präsentiert haben, wo es genau darum ging, Customer Journey rein physisch und diese Möglichkeit dieser digitalen und physischen Verknüpfung und Cross-Channel-Marketing, wo die extrem positive Effekte hatten auf diese Kombination. Du hast hier unglaubliche Möglichkeiten im Direct Mail und das ist das, warum wir mit unseren Kunden arbeiten, profitablen Mehrumsatz zu generieren. Und deswegen ist im Endeffekt das Mailing nicht tot, weil egal in welchen Kundengruppen, und ich habe gerade letzte Woche wieder eine spannende Studie gelesen, wie positiv Direct Mail bei der Gen Z ankommt. Das ist, glaube ich, so das größte Vorurteil, das du im Markt hast. Ja, das geht ja hier um die Golden Ager. Und das ist mittlerweile in Studien ganz klar nachgewiesen, dass das absoluter Quatsch ist. Ja, es geht hier wirklich um alle Altersgruppen. Auch mit 20-Jährige freuen sich, wenn ihr Lieblingsunternehmen sagt, hier hast du nochmal einen kleinen Gutschein. Und es geht hier nicht darum, dass ich Gutscheinwerbung an sich pushen möchte, sondern eher, dass du sagst, okay, wie machst du denn deine loyalen Kunden zu wiederkehrenden Kunden, zu Fans? Wie steigerst du den CLV dieser Kunden und wie erreichst du die? Und digitale Kanäle, ist ja leider so, sind komplett überlaufen. Und wie schaffst du hier noch sinnvolle Aufmerksamkeit? Deswegen sehe ich es auch nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu den bereits laufenden digitalen Kanälen und es ist nicht jeder Use Case profitabel. Ja, es ist auch nicht jedes Produkt profitabel. Es ergibt auch nicht für jedes Produkt Sinn, Direct Mail zu senden. Erstmal brauchst du natürlich eine Adresse, aber auch wenn du die hast, wenn du nicht einen durchschnittlichen Warenkorb hast, der hoch genug ist mit einer Marge etc., deswegen rechnen wir auch im Sales-Gespräch einen Business Case mit dir, um überhaupt erstmal festzustellen, was würde denn da bei dir rauskommen und eben wenn du neu bist, so einen Cost of Inaction zu berechnen, weil wenn dein Warenkorb oder deine Marge zu niedrig ist, dann würde ich von vornherein sagen, du hast ja auch die Kosten erwähnt, dann lass es, dann brauchen wir nicht zu versenden. Ja. Oder du hast ein Produkt, ganz extremes Beispiel, Küche. Ja. Ein Küchenstudio sollte jetzt nicht anfangen, Direct Mail zu versenden. Es sei denn, die haben ein riesen Küchenportfolio, das sie auch profitabel vertreiben können. Und sie können auch Gegenstände in der Küche vertreiben. Aber wenn du ein Produkt hast, das zu selten gekauft wird, dann gibt es hier auch große Herausforderungen.
Ja. Das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt, den zu unterstreichen, weil ich viele Kunden und Unternehmen habe, die natürlich auch gerne an die jüngeren Zielgruppen rangehen wollen und sich überlegen, wie und dann halt denken, sie müssten die digitalen Kanäle pushen. Umso wichtiger zu hören eben auch, dass Direct Mail gerade in den Zielgruppen sehr gut ankommt. Jetzt sagt ihr, wenn es beim Brief gewesen, warum es funktioniert. Jetzt haben wir gesagt, es funktioniert sehr gut. Jetzt seid ihr Spezialist für auch performanceorientiertes Direct Mail. Performance-Orientierung kennt man ja normalerweise aus den digitalen Kanälen, wobei man immer diskutieren muss, was Performance eigentlich ist. Ist es die Menge an Klicks, die ich auf eine E-Mail bekommen habe oder ist es der Abschluss? Bei Mail kennt man das ja typisch, also vom Offset-Druck so, ich suche die Kunden irgendwie raus, schicke dann 50.000 Briefe raus und dann gucke ich so nach 2, manchmal auch 3 oder 4 Wochen nach, hat denn einer von diesen Kunden in meiner Datenbank auch was gekauft und dann ordne ich das dem Mailing zu. Das ist so die alte Welt der Performance-Orientierung, wenn man das überhaupt macht, quasi im Mailing. Jetzt seid ihr performance-orientiertes Direct Mail. Was macht ihr anders? Was könnt ihr anders? Und warum seid ihr performance-orientiert?
Was ich da noch hinzufügen möchte, viele Unternehmen, und mit denen haben wir in der Vergangenheit auch gearbeitet, heute würde ich schon im Vertriebsgeschäft sagen, mach erstmal deine Hausaufgaben, geh noch mit nicht individuellen Voucher-Codes ran. Und das funktioniert dann natürlich gar nicht, wenn du dagegen messen möchtest, weil die landen, wenn sie hoch genug sind, natürlich erstmal im Internet. Genauso wie ich vielfach Unternehmen erlebe, die einen höheren Gutschein auf der Webseite geben als im Direct Mail, wo man auch sagt, okay, gut, dann kann es auch nicht funktionieren. So, wie gehen wir dabei heran? Wir konzentrieren uns vor allem auf Kunden, die halt schon ein Marketing-Automation-Setup haben. Wir sagen auch immer, die Low-Hanging-Fruits als erstes anzugehen. Das heißt, du bist ein Unternehmen, das bereits ein Marketing-Automation-System im Einsatz hat, um E-Mail zu versenden. Vielleicht auch die App eingebunden ist oder Social Media oder Display-Werbung, aber zumindest mal E-Mail-Automatisierung. Du denkst bereits in Journeys, in Automatisierung und dann hast du genau diese Möglichkeit. Du bindest Optilize ein, du überträgst automatisiert die Daten laufend und du versendest triggerbasiert und nicht mehr, okay, alle 3 Monate 50.000 Stück, sondern okay, Erstkunde zu einem Zweitkunden bei einer bestimmten Schwelle kann ich automatisiert diesen Case auslösen, weil ich ja so schnell wie möglich danach versenden möchte. dann kann ich diese Information, welcher Vouchercode ist an welchen Kunden gegangen, der einen Seite wieder zurückfeeden in mein System. Ich kann aber parallel auch eine Journey aufsetzen mit einer Kontrollgruppe, am besten eine 100% nackte Kontrollgruppe. Ich kann Cross-Channel-Marketing-Journeys bauen. Das heißt, für die Kunden, die auch ein E-Mail-Opt-in haben, gibt es dann hinterher noch einen E-Mail-Reminder. Und am Ende spiele ich vielleicht die Daten auch noch in mein ERP-System zurück und ordne das irgendwelchen Kostenstellen zu, sodass ich auch hier quasi keinen Aufwand habe und habe damit halt eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die ich optimalerweise aufbauen kann und die hier auch Direct Mail beinhaltet. Der Punkt, den du gebracht hast mit den paar Wochen, ist nach wie vor valide. Es bringt dir nichts, nach 3 Tagen reinzugucken, wie bei E-Mail und zu sagen, wie war denn jetzt hier die Performance? Ja. Und ich sag mal, eine der typischen Fragen, die ich immer bekomme, ja, und wie trackt ihr denn? Ich habe 2, 3 Sachen schon erwähnt. Also das eine ist, das meiste ist halt schon noch ein Vouchercode oder ähnliches. Und egal, ob du den physisch einlöst oder digital, du willst im Endeffekt aber auch einen inhärenten Mehrwert des Kanals messen können. Und ich bin gerade zuletzt wieder über diverse Unternehmen gestolpert, die mit über 20% Conversion-Rate um die Ecke kamen. Und als wir dann 3-mal nachgefragt haben, kam dann raus, sie haben einfach alle Transaktionen von 3 Monaten auf die Kunden quasi berechnet und waren bislang gar nicht so in der Lage, überhaupt die echte Performance dieses Mailing-Kanals hinzusetzen. Da ist es natürlich für uns schwierig, dann den Mehrwert von Optilize gegenüber dem Status Quo zu beweisen. Da kannst du aber alleine schon mit dieser Transparenz dem Unternehmen halt einen riesen Mehrwert bieten, dass du sagst, okay, dann lass uns jetzt mal über euer gesamtes Setup sprechen und wollt ihr nicht auch gucken, wie ihr die Performance der einzelnen Kanäle betrachtet und hier auch gucken, dass ihr den inhärenten Mehrwert des Kanals betrachtet, denn wir wissen selber, wenn ich eine Marke mag, dann gehe ich auch nach 5 Tagen, 7 Tagen, 2 Wochen wieder zurück und kaufe was Zweites, ohne dass ich ein Incentive bekomme. Das muss ich natürlich über eine Kontrollgruppe am Ende rausfiltern können.
Die Themen, die du angesprochen hast, also Datenrückfluss zum Beispiel, wer hat welchen Vouchercode bekommen und Co., das macht ihr alles automatisch, ne? Das ist alles Teil eurer Suite.
Korrekt, weil häufig geht das dann nicht unbedingt ins Marketing-Automation-System, sondern soll in ein BI-System. Das ist uns dann relativ egal. Wir sind in jederlei Hinsicht systemagnostisch. Das heißt, die Daten können aus Marketing-Automation und aus dem PIM-System kommen. Wir spielen sie zurück ins BI-System. Das ist uns relativ egal. Vielleicht soll das direkt in ein Data-Warehouse gespielt werden. Da richten wir uns nach dem Kunden und haben die volle Flexibilität.
PIM-System ist ein Product Information Management System, nur für die Kunden, die es noch nicht kennen sozusagen. Klar, du bist hier im Handel unterwegs, das ist ja mehr oder weniger Standard, auch nicht bei allen Unternehmen, aber bei vielen. Ja. Ihr kommt dann rein, wenn ein gewisses Grundset an Marketing Automation quasi schon da ist. Bei einer Werbeblock sozusagen, wenn es noch nicht da ist, dann gerne mich ansprechen. Dann helfe ich das aufzubauen mit unserer Beratung, damit wir danach dann auch entsprechend mit euch zusammenarbeiten können und euch mit in diesen Customer Journey Prozess reinnehmen. Weil was mir auch noch wichtig ist, das ist jetzt schön beschrieben, wie das alles zusammenspielt. Du hast ja den Marketing Stack so ein bisschen angesprochen, ja, ein bisschen E-Mail, ein bisschen Kommunikation. Man denkt schon in Customer Journeys. Aber das klang jetzt so, als wären für euch vor allem auch Kunden interessant, die noch gar nicht irgendwie in Richtung Printmailing unterwegs sind sozusagen. Aber eigentlich sind da auch für euch Kunden spannend, die bisher eher in der, wir schicken mal on block 50.000 postalische Mailings an alle gleich raus haben sozusagen, die aber mehr Richtung Customer Journey denken wollen. Das heißt, alle Unternehmen, die eigentlich in den Customer Journey Prozess wirklich individuelle oder auch hyperpersonalisierte Briefkommunikation einbauen wollen, sind bei euch richtig aufgehoben, oder?
Korrekt. Da hast du unsere 2 typischen Kundengruppen sehr gut beschrieben. Das eine sind wirklich Kunden. Und da gibt es immer noch eine ganze Menge von, über diesen Kanal noch nie nachgedacht haben. Und das, obwohl sie physische Adressen haben. Und das andere, in der Tat, sind die Kunden, die eher so durch eine Transformation gehen. Die nutzen heute den Kanal viel über Einmalkampagnen, über manuelle Segmentierung raus aus internen Teams und dann über Abfrage einzelner Angebote und dann eben Versand zu, okay, 3-mal im Jahr reaktivieren wir halt alle unsere Kunden oder 5-mal im Jahr schicken wir halt so einen Zweitkundenanreiz raus, aber wenig datengetrieben und wenig integriert in digitale Kanäle. Und das sind dann die Kunden, die wir begleiten, genau auf dieser Reise, auf diesem Transformationskurs. Und da muss dann auch von allen Seiten ein Buy-in drin sein. Wenn wir da merken, dass im Team gehen da die Meinungen auseinander oder CMO hat andere Vorstellungen, dann sagen wir auch, komm, dann lass uns später wieder sprechen, weil du brauchst schon von allen Seiten die Überzeugung, dass dieses datengetriebene und Customer Journey Denken die Richtung ist, in die man gehen soll. Was nicht heißt, dass du gar keine Einmalkampagnen mehr schickst. Ja, Weihnachten und Black Friday sind typische Zeitpunkte, um den Umsatz zu pushen. Oder es gibt ein End of Summer Sale oder ähnliches, Ostern. Es gibt immer noch diese Einmalkampagnen und die kannst du über uns auch problemlos abwickeln. Das funktioniert genauso im Endeffekt wie eine Automation. Aber diese Automation und diese Customer Journey Denke ist quasi so die Basis für die Journey.
klar, du brauchst im Customer Journey denke, weil dann macht ja erst sozusagen eine Hyperpersonalisierung auch wirklich Sinn, weil dann bist du ja wirklich auf der kundenindividuellen Ebene unterwegs. Dann hast du einen zweiten Punkt eben angesprochen, hast gesagt, das Mailing, dafür braucht es auch einen wertigen Kunden. Was heißt das? Dadurch, dass das Mailing natürlich ein bisschen teurer ist und dadurch, dass nicht immer alle Kunden kaufen, kannst du ja so ein bisschen, weiß nicht, ob ihr einen Kundenwert nehmt oder ob ihr so einen durchschnittlichen Deckungsbeitrag quasi nehmt, berechnen, macht das überhaupt Sinn, an so einen Kunden anhand der Conversion-Wahrscheinlichkeit letztendlich überhaupt diesen Invest zu gehen? Das braucht man auch so ein bisschen hinten dran. Das sind ja so ein bisschen so die beiden Grundcases, die man hat. Viele Unternehmen denken ja aber trotzdem sehr Richtung Online. Die wollen unbedingt alles Richtung App haben, die wollen alles Richtung Web haben. Es gibt viele Kunden, die in den letzten Monaten nochmal verstärkt angefangen haben, Permissions aufzubauen, also Einwilligungen, auch gerade für E-Mails und Co., Opt-ins. Und ihr habt ja beeindruckende Cases auf eurer Webseite drauf. Gibt es so einen Richtwert, wo du sagst, ab dieser Größenordnung macht das eigentlich Sinn oder es macht auf jeden Fall immer Sinn, quasi Briefe in die Customer Journey mit aufzunehmen? Also gibt es noch so ein paar Parameter, wo du sagst, oder auch einfach, wo du gute Cases hast, die du mal vorstellen kannst, damit Kunden sich so ein bisschen orientieren, wann es Sinn macht, mit euch zusammenzuarbeiten?
Du hast ein paar Punkte und ich habe es auch schon am Rande angesprochen, die relevant sind. Das erste ist die Anzahl der Kontakte in der Datenbank und ein Richtwert sind 250.000. Alles zwischen 100 und 250.000 müssen wir uns individuell anschauen. Das kann Sinn ergeben, wenn man ein Produkt hat, das einen durchschnittlichen Warenkorb und eine Marge hat, die attraktiv ist, beispielsweise 50 Euro, 50% Marge und du hast 25 Euro an Rohertrag und die Kunden kaufen vielleicht auch 2-3 Mal im Jahr, dann kann es auch schon ab 150.000 Kunden Datensätzen Sinn ergeben, zu automatisieren. Warum gibt es überhaupt so Grenzen? Weil natürlich auch die Frage ist, wann gehst du in so eine Automatisierung und wie viel Zeit möchtest du damit verbringen? Auch ihr werdet ja nicht für jemand, der 10.000 Kunden in seiner Datenbank haben, anfangen zu sagen, ja komm, lass uns doch mal hier über ein Marketing-Automation-System nachdenken. Du brauchst einfach eine gewisse Grundmenge, um überhaupt darüber nachzudenken, Marketing-Automation-System aufzubauen. Wie viele E-Mail-Permissions hast du? Wie viele der Kunden kannst du nicht erreichen? Um dann zu gucken, wie könnte das Ganze aussehen? Die Kernvoraussetzung, und das ist erstmal im Geschäftsmodell, habe ich eine Adresse. Und das habe ich entweder, weil ich ein E-Commerce-Unternehmen bin. Deswegen ist auch der Kanal in mancherlei Hinsicht interessanter als noch vor 10, 15 Jahren, weil so viel E-Commerce gab es ja nicht. Wo hatte denn ein traditioneller Händler früher eine Adresse her? Es gab auch früher nicht so viele Loyalty-Programme. Das heißt, die Anzahl der Adressen und der verfügbaren Adressen von Kunden ist sogar signifikant gestiegen über die letzten 10, 15 Jahre. Denn über E-Commerce und über Loyalty habe ich halt die Haupttreiber. Denn wenn ich beides nicht habe, so Esprit Friends der 90er Jahre war ja so eins der ersten richtig großen Programme. Dann kam irgendwann Mediamarkt mit seinem Programm vor 10 Jahren oder 8 Jahren in den Markt. Am Anfang waren noch alle bei Payback. Jetzt gehen manche da wieder raus und manche nutzen beides oder sehen da den Vorteil. Also es gibt verschiedene Gründe für diese Adresse und das ist so der Haupttreiber im Endeffekt. Ja. Und wie gesagt, was wir gerne kurz machen am Anfang ist auch sicherzustellen, dass es für das Unternehmen und wir kennen natürlich typische Kunden. Das heißt, wir gehen sehr schnell rein und sagen, gibt dieser Kanal überhaupt Sinn? Weil und bei manchen gehen wir auch rein, lass es uns ausprobieren und am Ende müssen wir gucken, ob es funktioniert, ja oder nein, weil dein Produkt, schwierig, dann einen Zweitkauf zu haben, weil das vielleicht vom Produkt her eben Küche. Ja, wann hast du die zweite Küche, die du kaufst? Ja.
Habe ich gerade dran gedacht, ja. Ja.
Genau. So sahst du auch aus, deswegen habe ich es nochmal erwähnt.
Cool. Hast du ein, zwei Use Cases aus der jüngeren Zeit, die du nennen darfst, wo das sehr gut gelaufen ist zum Beispiel?
Die zwei, mit denen wir auch auf der OMR waren, Fressnapf und Obi, letztes Jahr Obi, dieses Jahr Fressnapf, beides typische Handelscases und Obi ist so ein typischer Transformationscase, die wirklich auf dem Papier angefangen haben, sich zu überlegen, wie müssen wir eigentlich einen Baumarkt der Zukunft aufstellen, wenn wir gegen jemand wie in Amazon competen wollen und dann auch über Marketing Automation angefangen haben zu denken und das war ein längerer Weg über viele Jahre. Also für uns ist immer die große Herausforderung, wann treffen wir ein Unternehmen? Ist es schon reif? Wir haben Unternehmen und wie gesagt, ich bin jetzt fast 10 Jahre unterwegs. Ich habe viele Unternehmen über Jahre immer wieder getroffen und dann kam die Aussage, ja, ist spannend, ist gut, aber ja, jetzt sind wir noch nicht reif. Und das ist auch so und mittlerweile sind wir selber sehr hart, weil wir mehrfach auf die Nase geflogen sind, lieber zu sagen, okay, habt ihr eure Daten unter Kontrolle? Habt ihr das alles in einem System drin? Könnt ihr jetzt auch automatisieren? Habt ihr am besten auch schon E-Mail-Strecken aufgesetzt? Weil wenn ich damit starte, würde ich immer sagen, lass uns mal die digitale Journey verlängern. Lass uns nicht extra physische Journeys aufsetzen. Und da waren dann Obi super unterwegs und haben uns zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Da gibt es auch eine spannende Aufnahme von der Masterclass letztes Jahr. Und Fressnapf war sehr ähnlich. Da war es auch so, dass Fressnapf traditionell keine Adressen hatte. Also sie waren halt ein physischer Händler, hatten kein Loyalty-Programm initial, sind dann Teil von Payback geworden und da konnten sie die Adressen natürlich, die musst du dann mieten von Payback, wenn du sie selber nutzen möchtest. Das Sinn ergibt, weiß ich nicht genau. Sie haben dann angefangen, aber parallel einen Online-Store aufzubauen und dann in Loyalty zu investieren und haben eine App herausgebracht, Loyalty, und sind ja mittlerweile auf dem Weg raus oder sind raus bei Payback und haben jetzt quasi ihr eigenes Loyalty-Programm, sodass sie da halt auch zum richtigen Zeitpunkt unterwegs waren, in in Marketing Automation investiert hatten, also Handel und E-Commerce sind unsere typischen Kundengruppen. Handel dann, wenn Adressen vorliegen, eben über Loyalty. Und was gerade am Kommen ist und wo viel Bewegung im Markt ist, sind eher so die alteingesessenen Branchen rund um Banken, Versicherungen, Energiewirtschaft und Telekommunikation. Häufig ist hier noch die Limitation halt das Marketing Automation System. Gibt es eine Bestandskunden-Marketing-Denke im Unternehmen, was ich vielfach dort nicht bislang so erlebe, weil manche der Branchen war man halt immer Kunde und stand nicht im Fokus. Oder es gab auch gar nicht unbedingt die Möglichkeit, groß Upsell, Cross-Sell zu machen. Und dann war eher so der Churn-Prevention-Case getrieben. Ja, das sind so typische Branchen, in denen wir uns befinden und wo wir die stärksten Cases haben.
Meine Erfahrung ist da eine andere. Die haben in allermeisten Fällen schon sehr gute Marketing-Automation-Systeme, aber denken halt noch nicht so stark in Customer-Journeys. Gerade im Bankenversicherungsbereich ist so das typische ein Kontaktanstoß pro Quartal quasi. Und dann geht halt das Massemailing sozusagen raus. Die kommen für mich genau von der anderen Seite sozusagen, dass man da eher Richtung Customer-Journey geht. Deswegen bauen die auch gerade alles auf. Aber es ist halt nicht wie so ein Händler, wo du halt quasi eigentlich jeden Tag einen neuen Anstoß hast, weil der Kunde mal da ist und wieder irgendwas sich angeschaut hat und dann kannst du wieder rausgehen irgendwie. Wir machen ja auch ganz häufig so eine Benchmark-Analyse im Sinne von der Kundenkontaktstrategie. Und es ist immer ganz schön, wie viele Menschen im Bankenbereich auf den Stuhl fallen, wenn ich dann erzähle, ja, so dreimal am Tag geht quasi auch. Ja, wie dreimal am Tag? Weil ich sage, ja, natürlich, wenn der Kunde dann da gewesen ist, sich das angeschaut hat, dann kann ich eben da am Kopfabbrecher-Nachricht zusenden und dann nochmal eine Produktwerbung hinten dran. Das geht schon. Ja, solange es halt relevanter Content ist quasi. Den habe ich aber gerade in diesen alteingesessenen Branchen halt nicht so häufig und deswegen sind die dann eher noch Richtung Massenmailings unterwegs. Aber die Lösungen sind da. Da haben wir einen Großteil im deutschen Markt solche Lösungen eingeführt. Aber eher, um den ganzen Bestand einmal umzupflügen. Ne? Also wirklich so auf einer regelmäßigen Basis eigentlich eher. Ich finde es total spannend, wie du es beschrieben hast. Deswegen, lieber Martin, vielen Dank für einen tollen Podcast. Und ja, was willst du noch den Zuhörerinnen mitgeben?
Ja, erstmal danke, Jörg. Ich freue mich immer über einen Austausch mit jemandem, der so tief in der Branche ist und du natürlich auch mit deinem Podcast so diese Menge an Wissen und interessanten Gästen hattest. Ich glaube, ein Punkt, den ich immer gerne wiederhole oder auch vertiefen möchte, ist dieses Thema Performance. Denn du hast es ja auch sehr schön beschrieben, diese Einmalkampagnen und diese Denke. Und ich sag mal, eine unserer größten Herausforderungen ist es, mit dem Kunden dann wirklich durch diese Transformation zu gehen. Weil das, was für ihn am schwersten ist, ist dann diese Customer Journey wirklich umzusetzen und zu durchdenken. Das ist sehr viel komplexer, als man das vielleicht am Anfang so denkt. Und dann auch wirklich dran zu bleiben und sicherzustellen, dass man immer wieder darüber nachdenkt, wo kann ich Direct Mail als Kanal profitablen Zusatzumsatz generieren? Und dementsprechend immer diese Performance im Hintergrund zu halten. Und du kannst gerne Journeys abschalten oder solltest sie auch abschalten, wenn sie nicht performancegetrieben sind. Aber zu viele Kunden sind dann unterwegs, setzen ein, zwei Journeys auf und haben dann noch einen großen Teil an Einmalkampagnen, den sie aus historischen Gründen irgendwann nicht angehen wollen, können, was auch immer. Und da wäre mein Appell, einfach sehr viel klarer auch darüber nachzudenken, was ist hier am Ende Performance, auch sicherzustellen, dass ich in der Lage bin, das zu tracken, auch zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist immer so, man hat das halt immer so gemacht und hinterfragt sich da zu wenig. Und das ist sicherlich einer der Punkte oder eine der Messages, mit denen ich am stärksten im Markt unterwegs bin.
Super. Und damit sage ich vielen, vielen Dank, Martin, für eine ganz spannende Podcast-Folge.
Danke, Jörg.
Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Dir hat die Episode gefallen? Dann würden wir uns über deine Bewertung und dein Abo freuen. Gerne kannst du uns auch detailliertes Feedback über unsere Umfrage zukommen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Mehr Gewinn mit Marketing Automation.